Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Michael Krüger hat ein neues Buch vorgelegt, das anschaulich von einem Leben in und mit der Literatur berichtet. Unter Dichtern ist der Titel. Gestern haben wir im Büchermarkt ja den frisch gebackenen Literaturnobelpreisträger vorgestellt, sehr zur Freude auch von Michael Krüger, der im Hansa Verlag etliche derart Ausgezeichnete versammeln konnte. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Krüger.
Dankeschön.
Gestern wurde bekannt, der Literaturnobelpreisträger 2025 ist der Ungar László Krasznahorkai. Ihr Buch heißt Unter Dichtern. Ist Krasznahorkai auch einer von den zahlreichen Dichtern, die Sie kennengelernt haben?
Ja, er ist ja in enger Verbindung mit Berlin zu sehen. Auf jeden Fall hat er hier einen großen Teil seines großen Werkes geschrieben. Und ich freue mich natürlich, dass diese enge Verbindung zu den ungarischen Autoren, die ja immer bestanden zwischen Deutschland und Ungarn, trotz aller politischen Kontroversen, dass nun einer von denen den Nobelpreis erhält. Denn nach Imre Kertész gab es ja viele Autoren, von denen wir gehofft haben, dass sie mal so ausgezeichnet werden. Peter Esterházy, Peter Nádasch vor allen Dingen auch. Aber nun trifft es einen Würdigen. Und ich glaube, es zeigt auch, dass die Literatur dieses Osteuropas nach wie vor eben auch im Bewusstsein von ganz Europa eine Rolle spielt. Und insofern freut mich das auch, dass nach den Polen nun endlich mal wieder ein Ungar ausgezeichnet wird.
Ich habe überlegt, als ich die Liste der Nobelpreisträger sah, viele von ihnen kennt man nicht oder vergisst man wieder schnell. Und darum geht es ja auch in Ihrem Buch Unter Dichtern. Sie machen sich ja auch Gedanken, was sichert das Überleben eines Dichters oder eines Werkes? Also wie bleibt es im Bewusstsein?
Ja, das ist eine Frage, die mich mein ganzes Leben natürlich auch als Verleger und Zeitschriftenherausgeber bewegt hat. Warum so viele große Werke, die mich mein Leben lang begleitet haben, die polnische Literatur, wo es viele Nobelpreise gab, aber eben auch andere, die nun gestorben sind, leider wie Adam Zagajewski, ihn nicht erhalten haben. Bei Zagajewski kann man sagen, das Werk ist noch sehr lebendig. Bei anderen großen polnischen Dichtern, wie Tadeusz Różewicz zum Beispiel, der ist schon wieder ganz vergessen. Und was macht ein Werk so besonders, vor allen Dingen bei den Dichtern, dass sie im Bewusstsein bleiben? Und was führt dazu, dass sie irgendwie ins Vergessen geraten? Ich habe das überlegt bei so großen Dichtern, mit denen ich befreundet war, wie Rühmkorff oder Enzensberger, wo man sich doch nicht gewundert hätte, wenn die auch mal diesen Preis erhalten hätten. Aber die Dichter, die ausgezeichnet wurden, kamen eben aus anderen Sprachen, vielleicht auch aus größeren Zusammenhängen, sodass nun immer die Frage bleibt, was hat sich die Akademie gedacht bei ihrer Wahl? Aber im Bewusstsein der Öffentlichkeit, der Leser, bleibt natürlich immer so ein Soupçon, warum können diese enthusiastischen Gedichte von Rühmkorff, warum sind die nicht allgemein gut geworden? Und vielleicht liegt es daran, dass tatsächlich die Literatur sozusagen in der größeren Bevölkerung, in der auch literaturliebenden Bevölkerung, dass die Dichter nicht diese Rolle mehr spielen. Das war irgendwie das Land der Denker und Dichter. Aber wir haben eine Sendung, die heißt das Literarische Quartett, die es seit 100 Jahren gibt. Und da ist noch nie ein Gedichtband besprochen worden. Also das heißt, der Versuch, das Dichten, die älteste schriftliche und mündliche Kultur, sozusagen im Bewusstsein zu halten, die wird immer stiefmütterlicher behandelt. Es gibt ganze Verlagsgruppen, in denen in den letzten 10 Jahren nicht ein einziger Gedichtband erschienen ist. So kann man natürlich nicht das Bewusstsein wachhalten für Dichtung.
Da kommt Ihr Buch unter Dichtern natürlich gerade recht. Also Sie schreiben über auch jüngere Dichter, Marcel Beyer, Lutz Seiler oder die Lyrikerin Eva Maria Leuenberger. Sie schreiben aber auch über Dichter, auf die das zutrifft, was Sie gerade beschrieben haben, dass man sie vergessen hat vielleicht oder ihr Werk nicht im Bewusstsein ist, wie Ernst Meister oder Rainer Malkowski oder eben auch Günter Bruno Fuchs.
Ja, ich erinnere an Günter Bruno Fuchs deshalb so gerne, weil es sozusagen mein erster Dichter war, den ich persönlich kennenlernte. Das war in Berlin in der Zeit, in der es keine Dichter gab, also sozusagen bevor Grass, Unionson und so weiter nach Berlin kam mit Höllerer, hier eine Kultur der Präsenz begann. Davor gab es in Berlin keine Dichter. Also auf der DDR-Seite natürlich wohnten alle, Kunert und Mickel und wie sie alle hießen. Aber bei uns war gar keiner, bis auf Günter Bruno. Und das war ein ganz besonderer Dichter, ein hochzarter, hochformbewusster Dichter, der immerhin 5, 6 Gedichtbände veröffentlicht hat, die meines Erachtens auch heute noch mit dem größten Gewinn gelesen werden können. Aber irgendetwas an dieser Gesellschaft hindert sie daran, sich weiter mit diesen Sachen zu beschäftigen. Warum das so passiert, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es in anderen Ländern besser ist. Aber ich denke mir so, dass die Franzosen zum Beispiel doch etwas intensiver mit ihrer dichterischen Vergangenheit umgehen, dass die Spanier doch ein stärkeres Bewusstsein für auch die Innovationskraft und die Freude an ihren Dichtern bewahrt haben. Während bei uns ist das, ja, der ist nun mal weg und da brauchen wir uns nicht lange mehr Gedanken zu machen. Und deshalb habe ich zu Beginn dieses Buches eben den Günter Bruno gestellt, ein dicker Mann, der hier in Friedenau wohnte, ein schwerer Trinker, ein begnadeter Holzschneider, ein großer Büchermacher, ein herrlicher Typograf. Also es gibt gar keinen Grund, sich nicht mit dem zu beschäftigen, aber es tut leider keiner.
Sie beschreiben die Dichter über persönliche Begegnungen, aber eben auch über Preisreden, über Nachrufe. Gerade das Nachrufen ist eine Ihrer Hauptbeschäftigungen in den letzten Jahren geworden. Wie geht man damit um, wenn man all diese Freunde, Weggefährten, Bekannten gekannt hat und plötzlich angerufen wird und einen Nachruf sprechen muss oder formulieren muss?
Da sprechen Sie einen wunden Punkt in meinem Leben an, denn je älter man wird, desto mehr muss man auf dem Friedhof erscheinen und nachrufen. Gerade vor ein paar Tagen habe ich den wirklich interessanten und guten Dichter Harald Hartung begraben müssen. Meine Mutter hätte gesagt, er war auch nicht mehr der Jüngste, er war über 90. Und trotzdem ist es eben jemand, dessen Kritiken in der FAZ, dessen Essays, dessen Bücher ich zum Teil selber verlegt habe, das war ein Teil meines Lebens. Und nun, einer nach dem anderen stirbt, und so habe ich in den letzten Jahren von Hans Magnus, Enzensberger und Simic und Zagajewski und John Burnside und Harald Hartung, eine Woche vorher war ich in Zürich und habe den großen Peter von Matt begraben, der eines der schönsten Bücher über die Notwendigkeit der Poesie geschrieben hat. Die Poesie ist auf dem Weg zur Vollkommenheit. Das ist ihr Credo. Schönheit und Vollkommenheit, ganz egal, über welche Themen sie schreibt. Und er hat dieses großartige Buch darüber geschrieben, das meines Erachtens so wichtig ist, wie für unsere Generation damals der Hugo Friedrich, die Struktur der modernen Lyrik. Und ich fürchte aber, dass das bei uns nicht mehr den Widerhall hat oder diesen Enthusiasmus, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. jede Zeit hat ihre andere Kultur und ich will da gar nicht meckern. Ich sage nur, es ist so. Und für mich, der ich mein ganzes Leben lang als Zeitschriftenredakteur, als Lektor, als Verleger, als Laudator, als Nachrufschreiber mit diesen Leuten verbracht habe, ist es natürlich eine besondere Kränkung, dass man nun plötzlich immer einsamer wird, weil alle drumherum sterben. Aber ich kann Ihnen verraten, Sie wissen es schon, Dichter wachsen nach. Ganz egal, wie das mit dem Ruhm steht oder ganz egal, ob's, wie sie davon leben können. Es kommen immer neue und zwar sehr interessante Dichter und oftmals sind sie viel interessanter als die Romanciers.
Sie stellen diese Dichter und Dichterinnen auch vor anhand ihrer eigenen Biografie, anhand der verschiedenen Wohnorte in München. Also ich habe mal durchgezählt, 5 Straßen gibt es, 2 Orte am Starnberger See. Wie kam es dazu, das als quasi Strukturelement in dieses Buch einzufügen?
Ja, es ist insofern interessant, als ich meine erste Wohnung in München bezog, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Neubau, war der erste Gast der Dichter Wolfgang Bechler. Auch einer von denen, die weitgehend vergessen sind. Ein Mitgründer der Gruppe 47, ein in Frankreich lebender Mensch, der also sehr viel für deutsch-französische Verhältnisse geworben hat. Und der kam und war sehr krank, psychisch krank, und sagte, er würde gerne für einen Abend bleiben und blieb dann ewig. Er wurde abgelöst von dem auch hier noch bekannten Oskar Pastior, der auch mir irgendwie zugeführt wurde, weil er kein Zimmer hatte für die Nacht und Flüchtling war und Monate das Haus nicht mehr verlassen hat und sich da sehr wohl gefühlt hat. Sodass ich in eine größere Wohnung ziehen musste, um die ganzen Dichter überhaupt aufnehmen zu können. Die kamen immer mehr, sowas spricht sich ja auch rum. Und es war eine Zeit, wo die jungen Schriftsteller eben noch nicht viel Geld hatten und die konnten sich keine Pension leisten. Und es war bei mir natürlich auch viel gemütlicher. Es gab immer was zu essen und es gab immer was zu trinken, sodass die erste Wohnung zu klein wurde. Und dann wurde es etwas größer und ich wurde ja auch sozusagen etwas stieg auf in der Hierarchie des Verlages, verdiente etwas mehr Geld, konnte eine größere Wohnung leisten. Und immer in den Wohnungen waren die Dichter anwesend. Und meine schönste Erinnerung an die Lüstel-Gran-Straße war, dass wir eben am offenen Fenster mit Josef Brodsky ein Gedicht eingeübt haben. Und es war Sommer, wir haben die Fenster aufgemacht und Brodsky mit diesem Singsang, mit dieser an die Tradition der Kirche angelehnten Sprechweise stand im offenen Fenster und rief dieses lange Gedicht, das Ende des Jahrhunderts, in die Gegend. Und ich mit der deutschen Stimme musste daneben sagen, nun sind wir am Ende des Jahrhunderts, versuchte ihn nachzumachen. Und als ich runterguckte, sah ich, wie die ganzen Leute aus dem Haus vor der Tür standen und sich gefragt haben, ist er jetzt durchgedreht oder was ist hier los in unserem stillen Haus? Und so ist es immer weitergegangen und dann hatte ich am See, am Starnberger See, eine Wohnung zusammen mit dem Schriftsteller, Dramatiker Tancred Dorst, wo natürlich im Sommer wegen der Seenähe immer die Dichter kamen, um dort zu baden. Und da war ein Gasthaus in der Nähe und konnte man danach gut essen. Der Fischmeister in Ambach. Und das war auch so ein Platz, der zog die Dichter an.
Mich würde da nur noch interessieren, wie ist denn das? Sie sind Verleger gewesen. Sie sind selber Dichter, Schriftsteller. Und dann kommt ein Dichter, wohnt bei Ihnen, man geht baden im Sommer am See, man frequentiert das gleiche Gasthaus. Verschwimmen da die Grenzen? Was passiert, wenn jetzt dieser Dichter kommt und sagt, ich habe hier ein ganz tolles Manuskript, guck dir das doch mal an. Und Sie denken, naja, so toll ist das ja nicht. Also wie hält man das auseinander?
Naja, ich glaube, zunächst mal alle wirklich ernsthaften Dichter, die das wirklich ernst nehmen, schreiben nicht ganz schlechte Sachen. Es gibt sozusagen, das hat der Zagajewski immer gesagt, es gibt sozusagen so eine Attitüde, auch ich kann das schreiben, was der und der geschrieben hat, das ist doch ganz einfach. Und dadurch gibt es eben sehr viele sogenannte Hobbydichter, die das auch tun. Aber ich habe immer gedacht, man riecht geradezu, sozusagen vom ersten Beginn an, ob das ein wirklicher Dichter ist oder nicht. Ganz falsch wäre es natürlich zu sagen, nur wenn der so dichtet, wie man selber dichtet, dann ist es ein großer Dichter. Denn das stimmt natürlich nicht. Nichts ist so vielfältig als wie die Dichtung. Die Romane haben doch dann, wenn man sie alle übereinander legt, sozusagen eine Grundmatrix. Während der Dichter von den Anfängen, von den Psalmen angefangen bis heute, die größte Varietät bewahrt hat. Selbst zu der Zeit, als bestimmte Formen kanonisch waren. Zu einer bestimmten Zeit in Europa wurden 5 Millionen Sonette geschrieben. Der Witz an diesen Sachen ist aber, dass die, die sich unterschieden, also der Unterschied zwischen Petrarca und, sagen wir, Shakespeare in den Sonetten, das macht den Witz aus. Und den muss man erkennen und diese Leute muss man unbedingt in die Wohnung lassen.
Verabredung mit Dichtern hieß das letzte Buch, das neue heißt jetzt Unterdichtern. Was können wir als nächstes erwarten?
Ja, ich überlege natürlich immer noch, ob ich ein Buch schreibe, in dem ich dieser Frage von Ihnen nachgehe, warum gibt es immer noch Gedichte? Keiner will sie eigentlich haben. Die meisten fürchten sich nach wie vor davor. In der Schule wird es nicht mehr richtig gelehrt. Die Universitäten sagen auch, na ja, gut, Schiller, machen wir noch ein Seminar, aber warum sollen wir das lesen? Es gibt so ein Soupçon gegen Gedichte und das möchte ich mal beschreiben, warum das entstanden ist in einer Gesellschaft, die doch mal gesagt hat, wir sind stolz auf unsere Dichter, auf die Klassik, auf die Romantik, auf Mörike, auf Hölderlin. Ich meine, wir sind stolz auf diese großen Dichter und es gibt überhaupt keinen Grund, sie nicht zu lesen. Und darüber möchte ich noch ein Buch schreiben, wenn mir noch so viel Leben bleibt.
Und dann hören wir wieder voneinander. Besten Dank, Michael Krüger.
Dankeschön für die Einladung.
Unterdichtern von Michael Krüger ist erschienen im Surkamp Verlag. 615 Seiten kosten 34 €.